Guten Abend, ich freue mich wieder hier zu sein, bei diesem recht wichtigen Thema, denke ich, der Beziehungen. Es hat eine Weile gekostet, bis ich entdeckt habe, dass das Wichtigste im Leben eines Menschen seine Beziehungen sind. Würde das bejahen? Wieso ist das so? Wieso sind die Beziehungen für den Menschen das Wichtigste? Wisst ihr, auch für die Tiere ist es genauso? Wir haben eine Menge Nöte. Wir brauchen Essen, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Wasser. Aber nichts ist uns so wichtig wie unsere Beziehungen. Die Frage ist, warum? Und warum sind in der Medizin die Beziehungen auch das, was den Menschen am meisten krank macht? Ja, so ist das Wichtigste und gleichzeitig das Krankmachendste. Musste ja auch so sein, oder? Wäre ja auch schlimm, wenn das Essen uns am meisten krank machen würde, wenn Beziehungen das Wichtigste ist. So, das heißt, es gibt etwas im Leben des Menschen, das setzt die Beziehung an die erste Stelle. Und die Frage ist das, warum? Ja, was ist die Not, die der Mensch hat? Und warum sind Beziehungen seine an der wichtigsten Stelle? Ich habe ja viele Patienten gesprochen in den letzten 9 Jahren und man findet es sehr häufig wiederholt, dass ein junges Mädchen oder ein Junge, aber meistens befällt es die Mädchen, wenn sie es im Heim nicht so gut hatten, so heiraten sie früh oder sie sind schon früh in einer Beziehung drin, damit sie dort etwas finden, nicht? So, Beziehungen sind auf der einen Seite etwas, wovon man flüchtet, und auf der anderen Seite etwas, wo man hineinrennt. Ohne sie können wir nicht leben, und das ist auch gut so. Nur was uns krank macht, ist die Verwechslung des Grundes der Beziehung. Warum gehe ich eine Beziehung ein? Weil das, denke ich, ist das, was uns zu der krankmachenden Situation führt. Weil wenn ein Kind aufwächst in einer Familie, wo es schwierig ist, ist es ziemlich krank, da habt ihr ja meine Geschichte von den letzten Malen, glaube ich, gehört oder könnt sie noch hören. Dass es in einer Ehe, wo ständig gestritten wird oder wo Schwierigkeiten sind, es zu Problemen gibt körperlich, das wissen wir auch. Wir wissen, dass zwischen Geschwistern, wenn es Erbschaftssituationen gibt, gibt es Schwierigkeiten und schwere Krankheiten. Das habe ich alles beobachtet in der Zeit. So, was ist falsch daran, wie wir mit unseren Beziehungen umgehen? Und das ist das, was ich hoffe, wir in diesen 4 Abenden herausfinden wollen. Wir wollen wissen, wozu haben wir unsere Beziehung? Welches ist ihr Zweck? Ja, es gibt eine Zeit, da sind wir ganz klein, da können wir nicht überlegen, aber wir sind ja hier alle erwachsen, ja, so denke ich, müssen wir einfach wissen, wozu habe ich eine Beziehung und wohin letztendlich will ich damit kommen. So, Beziehungen sind für den Menschen das Wichtigste, weil der Mensch ein Wesen ist, das Liebe braucht. Ja, Würden wir keine Liebe brauchen, denke ich, hätten wir auch keine Beziehungen, oder? Wir werden das ja sehen, besonders veranschaulicht in dem heutigen Thema der Kind-Mutter-Beziehung. Ich möchte noch ein bisschen grundsätzlich wiederholen, die paar Prinzipien, dass wir immer die Bausteine, die wir letztes Mal gelernt haben, nicht vergessen. Es geht um eine Gesetzmäßigkeit des Lebens. Und diese Gesetzmäßigkeit, hoffe ich, habt ihr noch im Sinn. Aus meinem ersten Vortrag habe ich versucht zu zeigen, dass es ein Gesetz des Lebens gibt. Und dieses Gesetz des Lebens hat eine Grundlage. Und diese Grundlage ist welche? Was braucht das Leben? Für das Leben. Was braucht das Leben, um zu leben?
Sauerstoff.
Ja, es braucht also Energie, wenn man so will, ja? Es braucht Energie, damit es funktioniert. Das heißt, dem Leben muss die Energie irgendwo herkommen. Weil sonst würde es ja nicht funktionieren. Und wir haben ja, wenn ihr euch noch erinnert, wenn das unser Körper ist, an dem messen wir ja, ob es uns gut geht oder nicht. Für den Körper zwei Tanks, ja? Zwei Futterstellen. Welche sind die zwei Futterstellen? Einmal den Magen, oder? Wir können natürlich die Lunge noch dazu nehmen, aber der Sauerstoff ist nur als Hilfsmittel bei der ganzen Sache dabei. Und wir haben gesagt, wir haben das Herz. Und dabei geht es um die Liebe. Halt so. Und hier geht es um die Nahrung. Und der Magen gibt die Nahrung weiter an den Körper und das Herz gibt die Liebe weiter auch an den Körper. Okay? So, wir brauchen also und müssen beide diese Reservoirs füllen. Und dass wir den Magen füllen müssen mit Nahrung, wissen wir alle, oder? Ja oder nein? Weil es etwas Physisches ist, etwas Praktisches. Wir alle wissen, wir müssen essen, damit es uns gut geht. Und ich denke, da ist es uns ganz klar, dass wir nicht sagen können, ich kann ohne essen. Ist hier jemand, der sagt, er kann ohne essen? Wir können es ja ausprobieren. Wisst ihr, das Gute ist bei all diesen Dingen, man kann alles verifizieren, man kann alles sehen, ob es wirklich so ist oder nicht. So, es ist uns ganz klar, wir müssen irgendwo etwas in den Magen tun. Woher holen wir das, was wir in den Magen tun? Ja, ist es die Energie in uns oder holen wir sie von außen? Ja, so, wir holen die Nahrung von einer Quelle. Ja? So, wir müssen also die Nahrung aus einer Quelle holen, dann tun wir sie in den Magen und der Magen macht dann den Rest. Und bei der Liebe, von wo holen wir die Liebe? Oder geben wir die Liebe von selbst? Das heißt, brauche ich bei der Liebe auch eine Quelle? Oder muss ich bei der Liebe, gehe ich einfach und gebe sie? Auch eine Quelle. Und wer ist die Quelle? Wo gehen wir dahin? Und ihr seht, da ist unsere große Situation, unsere große Not, dass wir für unsere Liebesquelle unbewusst uns in Beziehungen stürzen. Ja? Das heißt, dem Menschen ist es nicht klar, dass wenn er in eine Beziehung geht, dass er geht, um etwas von dem anderen zu nehmen. Er geht in eine Beziehung hinein, weil er denkt, er gibt was als erstes. Ja? Und dann will er natürlich auch was zurück. Auf Liebesebene. Auf Körperebene ist es klar, sind wir in einer Abhängigkeit. Auf Körperebene, da brauche ich eine Frau, die mir Essen kocht oder was auch immer. Man kann keine Kinder alleine zeugen. All diese Dinge. Auf körperlicher Ebene sind wir alle voneinander physiologisch abhängig. Die Schwierigkeit ist nur die, dass wir in unseren Beziehungen uns von der Liebe abhängig machen. Ja, das heißt, ich nehme hier, wer auch immer es ist, Mutter, Vater, und ich will von denen geliebt werden. Die Schwierigkeit bei diesem Tank, wenn ihr noch erinnern könnt, ist, dass wir nicht denken, dass wir Liebe füttern, indem wir lieben, sondern dass wir den Tank füllen, indem wir was werden? Geliebt werden. Ja, der Mensch geht in eine Beziehung, weil er denkt, die Not seines Herzens, die Not, seine Liebesnot wird gefüttert durch das, was ein anderer tut. Die Tat anderer. Und so sind wir auf Liebesebene angewiesen, dass uns jemand füttert. Das ist aber nicht bewusst uns, obwohl jeder, wenn er spricht von Liebe, spricht er von geliebt werden. Ja? Jeder spricht davon, ja, ich bin geliebt oder nicht geliebt. Ja? Jeder hat, es geht immer um diese Sache. Es geht nicht um die eigene Aktion, die ich tue. Ja, ich tue auch was, ich liebe auch was, ich tue was, aber nicht das, was ich tue, denke ich, füttert mich letztendlich, nicht mein Lieben füttert mich, wie hier mein Essen mich füttert, sondern es ist das, was ein anderer tut. Und ich möchte, das ist das Grundübel, sage ich mal, was unsere Beziehungen so zerstört, weshalb unsere Beziehungen auch nicht liebevoll sind. Ja? Das heißt, es gibt vielleicht am Anfang geht es gut oder nach einer Weile. Aber fast in jeder Beziehung gibt es Beziehungsstress. Und wenn heute jemand kommt und sagt, naja, das gibt es ja gar nicht, dass man mal nie streitet in der Ehe oder, ja, wir denken, das ist alles normal. Nun, vielleicht bis zu einem gewissen Grad kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Aber Streit ist nicht gesund und Streit macht uns nicht gut. Man fühlt sich nicht wohl, wenn man streitet. Das bedeutet, der Körper, der sagt nicht hier, alles ist gut. So, was ich klar machen möchte, und ich fange deshalb heute an mit der Kind-Mutter-Beziehung, weil dort können wir sehen, am allerbesten, dass das, was wir so denken und unsere Erwartung vom Leben nicht stimmt. Das heißt, wenn ich in eine Beziehung hineingehe und erwarte, geliebt zu werden, damit es mir gut geht, dann verkenne ich etwas, was nicht stimmt, weil das Geliebtwerden des anderen kann mich nicht füttern. Es kommt in mich nicht hinein, in meinen Geist. Nur das, was ich tue, füttert oder füttert nicht. Ja? So wie nur ich essen kann und nicht der andere. So am Kind möchte ich das erklären, dass es nicht geht, dass wir diese, unsere Beziehungen in eine Richtung gehen, wo wir einfach in sie hineingehen, um Liebe von dem anderen zu bekommen, geliebt zu werden. Und ich möchte das beim Kind aufzeigen. So, wenn ein Kind, ich habe es bestimmt schon erwähnt, aber wir wollen es ja jetzt in diesem ein bisschen genauer anschauen. Wenn ein Kind im Mutterleib anfängt, sich zu entwickeln, wenn aus den zwei halben Zellen eine Zelle geworden ist und die fangen sich an zu vermehren, ein Embryo entsteht und es nistet sich in der Gebärmutter ein. Was passiert mit dem Kind? Ist das Kind jetzt, wird es von der Mutter gefüttert oder füttert das Kind sich selbst? Was ist der Prozess dort? Ja, so ich habe das letztens schon erwähnt, das ist so wichtig, dass wir verstehen, das Gesetz des Lebens, wenn die Energie immer von außen kommt, dann kann es immer nur eine Richtung im Leben geben, nämlich alles Leben ist ein Kanal. Ja? Das heißt, alles Leben funktioniert so, ich muss nehmen, ja, um zu geben. Ja, das ist das, jedes Leben funktioniert nehmen, um zu geben. Jede Zelle, alles, was wir kennen, was lebendig ist, nimmt, um zu geben. Weil es nimmt Energie auf und es produziert etwas für jemand anders, das er wieder aufnimmt. Ihr kennt das noch von letztes Mal. Das heißt, es ist nicht möglich, dass jemand anders mich quasi füttert. Er kann mir nur die Dinge in die Nähe setzen. Der Pflanze, können wir die Pflanzen füttern? Nun, wir gießen sie, aber füttern wir sie? Absolut, sie brauchen Wasser. Aber wer nimmt die Pflanze das Wasser aus? Oder tun wir es in die Pflanze? Oh, wir tun es ja nur in ihre Gegend. Wir schütten es nur in die Nähe, dort, wo die Wurzel es aufnehmen kann. Aber die Pflanze nimmt es auf. Alles, was lebendig ist, nimmt, um dann zu wachsen und zu geben. So, dieses Gesetz ist ganz, ganz wichtig. Es ist so einfach und dennoch vergessen wir es auf geistiger Ebene. Auf körperlicher, auf pflanzlicher können wir es sehen. Wir können keine Pflanze füttern, wir können der Pflanze nur die Sache zur Verfügung stellen. Können wir ein Kind füttern? Bitte?
Ja.
Nun, wir können auch ein Kind nicht füttern, das Kind muss selber essen. Aber wir können dem Kind es nahe an den Mund bringen, wir können es auf den Tisch tun, wir können einen Saugnapf, ja, wie heißt es, eine Babyflasche reinmachen. Aber das Kind füttert immer selbst. Wir können natürlich heute mit einem Schlauch oder mit einem Magen gehen, was reinschütten. Aber das ist alles unnatürlich. Ja? Künstlich ist nicht der normale Weg. Aber auch das können wir bis zum Magen. Können wir es weiter wie den Magen führen? Ja, wenn der Magen nicht funktioniert, dann geht es nicht in den Körper rein. Wir können es dann in die Vene reinschütten. Aber auch da, aus den Arterien und aus den Venen muss die Zelle das Teil aufnehmen, damit es funktioniert. Das heißt, jede Zelle, alles, was wir kennen auf dieser Welt, funktioniert nach diesem Grundgesetz: nehmen, um zu geben. Und man kann wirklich nichts füttern in der Realität. Man kann immer nur das Bedürfnis in die Nähe tun. Das heißt, das Kind füttert sich selbst in der Gebärmutter. So füttert es dort auch Liebe von selbst oder wird die Liebe ihm gegeben? Weiß ein Kind von 6 Monaten im Bauch einer Mutter, was Liebe ist? Absolut. Ja, man weiß auch, wenn es auf die Welt kommt. Weil es braucht das Bedürfnis ja, seitdem es entsteht. Der Geist ist ja da. Er ist nur nicht so aktiv. Wir wissen ja, ein Kind, bis der Geist des Kindes zusammen mit dem Körper sich entwickelt, braucht es eine Weile Zeit, ja, aber da ist es ja. Und auf irgendeinem Niveau funktioniert es. Die Frage ist, auf Liebesebene, was passiert? Füttert die Mutter oder füttert das Kind sich selbst? Was macht der Geist dieses Kindes im Mutterleib? Woher holt er die Liebe oder holt er sie nicht? Weil die Geistesgeschichte, ja, beim Geist haben wir das Problem, dass wir denken, der Geist holt nicht. Ja, wir denken, beim Geist gibt es nicht das Gesetz, er muss geben, aber er muss, bevor er gibt, natürlich nehmen. Ja?
Also ich würde schon sagen, die Mutter füttert. Also so wie ich gerade letztens auch von Neurowissenschaftlern gelesen habe, wenn die Mutter jetzt total ängstlich war, auch in der Schwangerschaft vorher, also diese ganzen Cortisol und Adrenalin, das wird alles auf das Kind übertragen. Es wird ja damit überschüttet und hat dann später Schwierigkeiten, irgendwie mit Stress umzugehen und wie auch immer. Also oder nimmt es das Kind freiwillig von der Mutter diesen gestörten Zustand auf?
Und das ist ja richtig. Wir haben ja nicht gesagt, dass die Mutter keine Rolle spielt, während das Kind geboren wird. Es geht hier nur um den Prozess des Tuns. Wer füttert? Ja, weil ich denke, dieses ist etwas Grundsätzliches. Ja? Wer tut es? Das Was besprechen wir dann, ja? Aber das Kind und der Geist des Kindes zusammen mit seinem Körper füttern selbst. Ja? Bitteschön.
Das Kind nimmt ja einfach das auf, was in seiner Umgebung ist. Das ist genauso wie wenn ich eine Pflanze mit Gift beschütze.
So ist es.
Die nimmt auch einfach das auf, was in der Umgebung eben da ist.
Genau.
Sie nimmt es selbst schön auch auf.
Genau, so ist es. Genau das ist der Prozess auch auf geistiger Ebene. Ja? Das heißt, Wir sind geistige, so, ich sage mal, Saugnäpfe. Wir müssen holen, wir müssen nehmen. Nur wir sind uns dessen nicht bewusst. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Wir denken, der Geist nimmt nicht, bevor er gibt. Wir denken, der Geist gibt aus sich heraus und will dann am Schluss etwas zurückhaben. Er ist sich nicht bewusst, dass er all das, was er tut, irgendwo aufgenommen hat. Oder zumindest nicht das Tun unbedingt, sondern die Energie zum Tun. Ja?
Wie ist das mit harten Drogen? Nehmen wir die auch freiwillig?
Ja, die
Kokain und was ist da alles? Die Theorie?
Sicherlich. Ich denke, jeder muss sie selber einnehmen. Man Man kann sie natürlich auch einspritzen, wenn man, ja, weil wir können ja den Körper beeinflussen. Aber ich denke, grundsätzlich widerspricht das ja nicht der Sache, dass wir als Menschen aufnehmen. Auch die Spritze, die man gibt, muss ja vom Körper aufgenommen werden, damit etwas passiert. So, das Kind, der Geist des Kindes nimmt auf von dem, was im Leben der Mutter passiert. Und deshalb ist das Leben der Mutter sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene sehr wichtig während der Schwangerschaft. Nicht nur während der Schwangerschaft, auch danach. Wir werden sehen, warum. Man denkt heute, dass Traumata in der Schwangerschaft sich im Leben vielleicht zeigen und nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Ich persönlich denke, dass das Traumata nicht Einzelereignisse sind, die wirklich das Leben erschweren, sondern dass man an diesen Ereignissen über Jahre festhält. Man überwindet sie nicht. Und deshalb führen sie, wenn sie schon in der Schwangerschaft stattgefunden haben, später zu Folgen. Ich denke, dass es immer eine Weile braucht, von dem, was der Geist tut, bis der Körper wirklich irgendwie dauerhaft oder so geschädigt wird, dass es nicht wieder hergestellt werden kann. Aber in den meisten Fällen denke ich, es sind nicht Einzeltraumata, weil sehr häufig wird man dann in eine sehr große Not gebracht. Mütter sagen, ja, in der Schwangerschaft ist das passiert. Und dann denkt man, man hat jetzt etwas erlebt und man kann das nicht wieder gut machen. Ich denke, das stimmt nicht. Wir sollten also nicht denken, ja, weil ich ein Ereignis damals hatte, jetzt kann ich es nicht mehr gut machen. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass Mütter wissen, sie sind jetzt Futterstelle, körperlich und geistig. Aber man kann ja die beiden nicht trennen voneinander. Ja? So, man kann nicht sagen, na, das ist nur der Geist oder nur der Körper. In dem Sinne, wir definieren sie halt, weil sie unterschiedliche Elemente sind. Aber beides gehört zusammen und das Kind füttert von der Mutter. Es nimmt von der Mutter aus ihrem Leben, aus ihrem geistigen Leben. Das strahlt sie natürlich aus ihrem Körper aus und das Kind lernt von dort viele Dinge und setzt sie in ihrem eigenen Gehirnchen, das sich entwickelt, ab. So, jetzt wird das Kind geboren. Und wir wissen, die geistige Nabelschnur wird, die körperliche Nabelschnur wird abgezwackt. Jetzt ist das, was die Mutter isst, für das Kind wie wichtig? Keine Wichtigkeit mehr. Wenn es die ersten 9 Monate, seitdem sie schwanger war, wichtig war, was die Mutter isst für das Kind. Nachdem die Nabelschnur abgeschnitten ist, nachdem die Nahrung der Mutter nicht mehr von dem Mutterblut in das Kindesblut übergeht, da gibt es so eine Grenze, da ist es jetzt nicht mehr wichtig, direkt für den Körper des Kindes, was die Mutter isst. Vielleicht, wenn man sagt, wenn das Kind an der Brust saugt, ja, dann ist es klar, wiederum wichtig, dass die Mutter nicht isst und trinkt, alles, aber es wird nicht mehr über die Nabelschnur versorgt. Aber es stimmt, bei säugenden Müttern ist es wichtig, was sie essen, bis das Kind nicht mehr von der Mutter die Milch holt. Ja? Aber bis dann ist es wichtig, ob die Mutter Medikamente einnimmt, Drogen einnimmt, was auch immer sie einnimmt, weil es beeinflusst das Leben des Kindes. So, aber das alles ist uns klar. Aber was passiert jetzt mit der Liebe beim Kind? Ist denn Gibt es eine geistige Nabelschnur? Oder gibt es sie nicht? Wie versorgt sich das Kind jetzt mit Liebe, nachdem es auf der Welt ist?
Ich denke schon, weil zum Beispiel Überblicke.
Ich habe ja bei mir in der Praxis jetzt meine Helferin hat ein Kind gekriegt und sie wollte wieder arbeiten. Ich empfehle nicht, dass Mütter arbeiten, wenn sie kleine Kinder haben. Aber weil ich in der Praxis halt sehr viel Beratungen und es nicht so ein großer Durchlauf ist an Patienten, habe ich gesagt, sie soll doch kommen und mit dem Kind zusammenarbeiten. Ich nehme sie nicht, außer wenn sie mit dem Kind kommt. Das ist ein süßer Junge. Und in den letzten Tagen hat er gespielt mit einem anderen Jungen, der war dort als Patient und irgendwie ist er gefallen oder was auch immer und die Mutter kommt mit dem Kind zu mir gerannt und er hat die Augen verdreht. Das hat er noch nie gemacht. Und sicherlich, er muss sich irgendwie angeschlagen haben, wobei man hat am Körper nicht gesehen. Hat natürlich geweint. Aber die Mutter wurde völlig blass vor Schreck. Und nach ein paar, und dann nehmen sie das Kind, ich habe es dann zuerst gehalten, bis die Mutter sich ein bisschen erholt hat, aber sie war völlig blass vor Schreck. Und dann geht sie und setzt sich mit dem Kind, so ich habe ein Kinderzimmer dort eingerichtet in der Praxis, und dann plötzlich sehe ich, ist das Kind völlig kreidebleich. Ja, und ist kaltschweißig. Ja, ich habe gesagt, woher der Bursche, haben wir ihn getan laufen, um zu sehen, was passiert ist. Und ich musste rätseln, ich musste denken, hat er jetzt so reagiert, nur weil er sich so erschreckt hat, vom Schreck der Mutter? Hat er das mitgekriegt oder nicht? Ja, wie kriegt er das mit? Bitte? Ja, man könnte sagen, na nun, aber der Geist des Kindes ist abhängig, dass alles, was mit der Mutter passiert, ja, geht ihm etwas an. Und dieser Zusammenhang zwischen Mutter und Kind ist wirklich etwas Faszinierendes. Wunderfaszinierend. Und für mich ist es sehr, sehr erstaunlich, das zu sehen. Weil am Anfang habe ich es ja nicht gewusst. Schaut, wir lernen diese Dinge nicht. Wir lernen ja nicht in der Medizin, dass es einen Geist gibt. Wir lernen nicht, dass es eine geistige Not gibt, wie Liebe und die Zellen füttert und die den Körper steuert. Sowas lernen wir nicht in der Medizin. Und am Anfang stand ich immer da und habe mich gefragt, wieso ist das Kind krank? Wo finde ich die Sache? Und der Anfang am Anfang waren es die nervösen Ticks. Aber wisst ihr, nervöse Ticks, was sind sie? Ja, sie sind einfach Dinge, die wir nicht wissen, wo sollen wir sie einordnen? Das Kind macht irgendwas, der eine macht immer so, musste ständig das machen, der andere macht oder was auch immer. Es gibt alle möglichen Arten von Grimassen und so weiter, was ein Kind tun kann. Wieso entstehen die? Wie ist das geerbt einfach so? Ja, kommt das einfach aus dem Nichts? Wie soll ich damit umgehen? Und so habe ich mir angeguckt, das Leben und die Umstände, in denen das Kind ist. Und da habe ich meine Rückschlussfolgerungen gezogen. Und jetzt, wo ich die Gesetzmäßigkeit weiß, dann weiß ich, dass das Kind an die Mutter gebunden bleibt nach der Geburt. Weil sein Geist muss ja irgendwo Futter holen, oder? Er muss ja holen, er hat ja keine Wahl, er muss Futter holen. Der Vater ist ja wie häufig da? Und Väter Die Väter erkennt das Kind erst viel später, wenn es bewusst denkt. Aber Mutter erkennt es, weil es in der Mutter aufwächst. Mutter spürt es. Hinter der Mutter rennt es her. Hinter der Mutter geht das Kind wunderbar. Und es gibt für den Geist des Kindes die erste Quelle, der erste Sinn, der das Kind hat, oder die erste Liebesquelle ist die Mama. Es geht nicht anders. Deshalb spielt die Mutter im Leben eines jeden Menschen welche Rolle? Die wichtigste Rolle. Glaubt es mir, in jedem Leben eines jeden Menschen gibt keine wichtigere Beziehung wie die Mutterbeziehung. Ja? Und weil das Kind nimmt von der Mutter. Und sicherlich kann es von der Mutter was nehmen? Was die gibt? Oder was sie hat? Sicherlich, aber sie versteht ja, dass das Kind orientiert sich nicht bewusst an der Mutter. Es nimmt ja die Mutter manchmal gar nicht wahr. Ich sage jetzt mal, es hört ja nicht den Stress, aber es vernimmt ihn, es spürt ihn. Man kann von einem Kind nicht wirklich etwas verbergen. Wenn im Heim eine Uneinigkeit herrscht, spürt es es sofort. Wieso spürt es es? Es ist eine nonverbale Kommunikation, aber auch wenn die nonverbale Kommunikation nicht da ist, da das Kind fixiert ist auf die eigene Mutter, muss es immer sich um die Mutter drehen. Deshalb ist es so entscheidend, dass die Mutter weiß, sie ist immer noch Futterstelle, auch nachdem sie körperlich keine Futterstelle mehr ist. Das ist natürlich für viele Mütter schwierig zu verstehen. Sie würden so gern eine Portion von der Sache auch dem Vater abgeben. Aber wisst ihr, die Mutter ist nicht ersetzbar. Mutter ist wirklich nicht ersetzbar. Ich hätte es gern, dass man Mutter ersetzen könnte. Ich meine jetzt in der Kindheit, man kann sie später schon ersetzen. Aber in der Kindheit, das Kind hat ja, wie soll es sich orientieren? Ich habe Patienten, wo das Kind wurde adoptiert ganz früh, wo ersten, zweiten, dritten, vierten Woche es freigegeben wurde zur Adoption. Und dann wächst dieses Kind auf und manche denken, es wäre fair, man muss dem Kind sagen, dass das nicht ihre Eltern sind. Ich halte das manchmal fragwürdig, warum muss das Kind das wissen? Und wir sagen, es ist das Recht des Kindes zu wissen, welche seine leiblichen Eltern sind. Man kann das sehen, wie man will. Ich sehe das von der medizinischen Seite her. Es wäre gut, wenn das Kind wüsste, das sind seine Eltern. Weil es wächst ja mit ihnen auf. Aber auch wenn die Bindung zu dieser Mutter nicht so unbewusst stattfinden kann wie zur eigenen Mutter, sie kann doch passieren. Aber wenn man diesem Kind sagt, so mit 10, 12 Jahren, du hast noch eine andere Mutter, was wird das Kind tun? Sie wird nach der richtigen Mutter suchen. Ja, das wird sie tun. Und sie gibt keine Ruhe, bis sie ihre eigene Mutter nicht irgendwo gefunden hat. Warum? Schaut, wir denken, und wir brauchen eine Identität. Und es ist erstaunlich, dass wir sie in Mutter und Vater suchen. Aber Mutter noch viel stärker wie Vater. Es gibt auch welche, die suchen nach ihren Vätern, die ihre Mutter kennen. Und auch das tut der Mensch, weil er ja wissen. Würdet ihr das nicht auch gerne wissen, wenn ihr es nicht wüsstet? Ja oder nein? Würdet ihr auch nicht gerne wissen, welche eure Eltern sind, eure leiblichen Eltern, wenn ihr es nicht wüsstet? Würdet ihr nicht vielleicht auch suchen? Wahrscheinlich würden wir es alle tun. Vielleicht manchmal nur aus Neugier, aber wir würden doch gerne wissen, wo kommen wir her. Ja? Aber ich sage euch, Mutter ist im Kopf des Menschen sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob ich euch den Fall erzählt habe letztes Mal, eines Mädchens, das als es 3 Monate alt war, sterben Vater und Mutter in einem Autounfall. Und sie wächst auf bei ihren Großeltern. Und sie kommt zu mir, als sie schon über 20 ist. Ich glaube, sie war sogar schwanger. Und sie hat einige Krankheiten, die aus der Kindheit kommen. Sie fängt an mit Menstruationsschmerzen, mit Akne, mit Allergien. Und ich frage sie, nach ihrer Mutter natürlich, und sie sagt, ja, Mutter und Vater sind schon lange tot. Aber das passt nicht ins Bild. Der Körper spricht etwas aus, was mir nicht gefällt. Und so frage ich, haben Sie Sehnsucht nach Ihrer Mutter? Was sagt sie? Ja. Sie hat Ihre Mutter mal in Bildern gesehen? Sie hat eine Sehnsucht nach Ihrer Mutter. Sie geht mit 14 oder mit 10 geht man in die Schule und jeder fragt dich danach, nicht? Jeder kommt mit seiner Mutter an und sie kommt vielleicht mit der Oma, aber sie versteht, aha, das ist nicht wirklich meine Mutter. Und so will man sich ja mit der Mutter identifizieren. Und diese Sehnsucht, dieser Mangel, den sie verspürt, nicht? Ein Mangel an der Mutter, wisst ihr, wie weh der tut im Körper? Ja, er zeigt sich in multiplen Krankheiten, physischen Krankheiten. Weil ich brauche Liebe und ich möchte sie von der Mutter, aber Mutter war nie da. Nur 3 Monate. So, ich denke, wir können uns dem nicht entziehen. Ich habe vor kurzem einen Bekannten gehabt, der kam aus Kanada. Und er wollte bei mir in der Praxis ein bisschen schauen. Er hat angefangen auch, also hat auch Medizin zum Teil studiert, musste sein Medizinstudium abbrechen, weil sein Vater mit 57 Alzheimer bekam. Und er kam zu mir in diesem Winter und wir verbrachten einige Wochen zusammen. Und er hat mir erzählt, man hat in Amerika die großen Versicherungen haben eine große Studie gemacht. Und ihr wisst, ich erzähle euch nicht viel von Studien, weil ich ja, weiß, wie sie manchmal entstehen. Aber er erzählt diese Studie und sagt, sie haben festgestellt, dass was die Menschen am meisten traumatisiert. Das heißt, was macht das größte Trauma der Menschen? Würdet ihr sagen, es ist der sexuelle Missbrauch? Würde das auf Nummer 1 stellen? Nun, die Überraschung war, dass der sexuelle Missbrauch nicht an Nummer 1 steht. Wisst ihr, was an Nummer 1 stand? Das größte Trauma, was alle Menschen angaben und was auch sich äußerte in ihrem Leben, weil die großen Versicherungen wollen ja wissen, welche Leute sie versichern, mit welchem Hintergrund, ja, weil das ist ja alles eine Geldfrage. Wisst ihr, was es war? Es war, dass die Mutter das Kind verlässt. Die absichtliche Vernachlässigung oder Trennung der Mutter vom Kind. Nicht der Tod der Mutter, der kam erst an 3. oder 4. Stelle. Die erste Stelle war, dass Mutter mich verlassen hat oder sich gegen mich gewendet hat und mich irgendwie ihrer Nähe entfernt hat. Das ist das, was den Menschen am meisten traumatisiert. Verstehen wir es? Verstehen wir warum? Für mich ist es ganz klar. Weil Mutter ist in der Kindheit und wird von jedem als seine Identität, als seine Liebesquelle gesehen. Der Vater kommt erst später. Die absichtliche, wenn das Kind vernimmt, meine Mutter hat mich weggegeben oder sie hat mich vernachlässigt, dass sie hat sich von mir getrennt, also die Ablehnung der Mutter gegenüber dem Kind verursacht dem Kind das größte Trauma. Ja. Und der sexuelle Missbrauch, der körperliche Missbrauch später, kommt erst später. Er macht den Menschen nicht so krank. Er führt in seinem Leben nicht so viel zu den Dingen. Sicherlich haben diese Ärzte, die das gemacht haben, ja auch nur beobachtet. Aber ich denke, die Beobachtung ist richtig, ist auch meine. Aber muss es so bleiben? Ja? Muss es wirklich so bleiben? Wir werden darüber in diesen nächsten Tagen noch sprechen, über Lösungen. Aber wichtig ist, dass wir das Gesetz und das Prinzip verstehen. Dass das Leben für die Liebe gemacht ist. Und Gott hat, als er den Menschen schuf, die Verantwortung für das neue Leben den beiden Eltern gegeben. Aber der Mutter eine besondere. Und ich sage immer, das, was man besonders in Verantwortung gibt, das ehrt man besonders. Ich sage, Gott liebt die Frauen mehr als die Männer. Ich sage jetzt mal so, weil er hat ihnen mehr zugetraut wie einem Mann. Wisst ihr, was das ist? Die Erziehung der Kinder. Die Zukunft des Lebens hängt von der Erziehung des Kindes ab. Und beschäftigt sich der Mann mit der Erziehung? Wisst ihr, dass das nicht geht? Auch wenn viele Männer das würden, möchten? Also, Frau geht in die Arbeit, ich bleib zu Hause. Ja? Wisst ihr, warum es nicht geht? Weil die Verbindung des Mannes zum Kind nicht so besteht wie das Kind zur Mutter. Wir können die Rolle nicht vertauschen. Es ist nicht möglich. Ich habe Fälle, wo ich es gesehen habe. Ich habe denen gesagt, tauscht die Rollen wieder. Wir können mit der Natur nicht spielen. Jeder hat seine Rolle in der Natur. Jeder muss seine Rolle erfüllen, weil man kann sie nicht verändern. Man kann sie verändern, aber nur mit Verlusten, die dann auf das Leben gehen, die das Leben dann nicht mehr so machen, wie es sein soll. So.
Wenn Kinder krank sind, wollen sie auch immer nur die Mutter.
Es mag sein, weil sie an die Mutter näher dran ist. Aber ich denke, bei Mutter ja immer, ja klar, sie kriechen zur Mutter ins Bett. Oder ich weiß, als wir unsere Pflegekinder nahmen, es stimmt, und ich, das ist erstaunlich, der Älteste war 17 oder 18 schon. Und es gab irgendetwas, ich weiß nicht wieso, einige Kinder wurden krank. Aber er wohnte ja ganz unten, im Keller hatte er sein Zimmer. Aber als er krank war, kam er und schlief neben unserem Schlafzimmer. Und jetzt erinnere ich mich an diese Dinge. Wenn man krank ist, ja, man braucht Betreuung, aber ich glaube, es ist die Wärme, die man sucht, oder? Man will einfach jemanden haben neben sich. Kinder nutzen es aus, wenn sie krank sind, um ins Bett der Eltern zu kriechen, ja, weil sie das bedürfen. So, ich denke, das Bedürfnis der Liebe kennen wir alle. Nur, was schwierig ist, heute zu erklären, ist, dass Mutter eine besonders wichtige Rolle spielt. Und dass es deshalb so wichtig ist, dass Mutter seine Rolle kennt. Wisst ihr, wenn ich wüsste, ich bin Futterstelle von jemandem auf geistiger Ebene, was würde ich tun?
Manipulieren.
Ja, das ist eine gute Idee. Man könnte den dann, wie kann man manipulieren? Dass man innerlich immer ausgeglichen ist, nicht? Dass man versucht nach Möglichkeit, ich meine, wir werden ja alle, haben unsere Herausforderungen, aber es ist schon mal wichtig, dieses Bewusstsein zu kennen, ja? Dass da etwas da ist, was verbindet, was man nicht sieht und dennoch verbindet. Und ich sehe das als eine große Chance. Ja, ich habe mal Besuch in unserem Heim gehabt und mit Kindern. Und dann beobachte ich das ja immer gern, zu sehen, so wie die Sachen laufen. Und man kann darin erkennen, gewisse Situationen. Ich habe ein Junge hatte Halsschmerzen bekommen. Und die Mutter erklärte mir etwas über, was er Halsschmerzen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss was vorgefallen sein. Und die Mutter konnte das nicht so gut nachvollziehen, was ihr gesagt habe. Aber am anderen Morgen treffen wir uns am Frühstück und ich frage den Jungen, wie geht's, deinen Halsschmerzen? Und dann sagt der Junge, wenn die Mutter fröhlich ist, gehen meine Halsschmerzen weg. Wer hat ihm das gesagt? Weil ich habe es ihm nicht gesagt. Aber wieso äußert er das? Wisst ihr, Kinder sind empfindlich auf ihre Mama. Und deshalb kann man sehr häufig erkennen, nicht, dass die Mutter ihr Kind nicht liebt, weil jede Mutter liebt ihr Kind. Aber Mütter wissen nicht genug, wie sie auf sich selbst aufpassen sollen. Weil auch der Mann weiß es nicht, dass er die Mutter besonders schützen soll in der Zeit der Erziehung. Ja, er quält sie manchmal, leider, anstelle sie zu unterstützen. Aber wenn man die Gesetzmäßigkeit kennt, kann man das ja Ganze leichter machen. Man kann das ja die Bürde der Mutter immer leichter machen und versuchen, alles so zu machen, dass es gut ist. Aber das ist etwas, wenn man es nicht weiß, kann man es nicht tun. So, dieser erste Abend wollte ich einfach klar machen. Ein Kind nimmt, was da ist. Und es spürt das Innenleben der Mutter mehr, wie es das Leben des Vaters spürt. Ich denke, mit der Zeit lernt man auch den Vater spüren, aber nicht so unbewusst, wie man das mit der Mutter hat. Deshalb habe ich daraus gelernt, die Wichtigkeit der Liebesquelle zu erkennen. Und da das Kind ja unbewusst von der Mutter holt, kann es ja nicht bewusst zu Gott gehen. Ihr wisst, dass unsere Beziehung zu Gott als Liebesquelle eine bewusste sein muss, nicht eine unbewusste. Nicht eine, wo wir einfach sagen, naja, wir tun und wir sind mit Gott verbunden. Das geht nicht. Als Erwachsener muss man sich bewusst an Gott binden, wie auch das Kind, wenn es wächst, ich sag mal, bewusst gehorsam lernt. Bewusst gehorsam lernt. So, deshalb wollte ich heute Abend diesen einen Punkt klar machen. Wir alle lieben mit der Liebe, die wir irgendwo holen. Kein Mensch liebt mit seiner eigenen Liebe. Ja, ich hoffe, das war die Botschaft. Wenn Liebe etwas ist, was ich brauche, dann hole ich es immer irgendwo. Dann Liebe, was hier dann aus meinem Herzen rauskommt, die Liebe, die hier rauskommt, ist nicht meine Liebe. Es ist nur, dass ich es tue. Es ist die Liebe, die hier reinkommt. Und ich denke, wenn ich die Menschen frage, liebt ihr mit der Liebe, mit eurer Liebe, was denken die Menschen? Weil jeder ist überzeugt, er liebt mit seiner eigenen Liebe, oder? Oder würdest du sagen, du nutzt die Liebe eines anderen? Ja? Ja, das ist das, was ich klar machen möchte. Jeder Mensch liebt nicht mit seiner eigenen Liebe, weil er kann ja keine Liebe produzieren. Er liebt von der, die er holt, die er irgendwo gelernt hat. Und die gibt er weiter. Wenn wir das verstanden haben heute Abend, und am Kinde kann man das sehen, das Kind liebt in erster Linie mit der Liebe der Mama. Nicht die Mama ihm gibt. Das ist die äußerliche Erziehung. Sondern die Liebe, die Mama in sich hat. Das heißt, mit der Liebe, mit der die Mama liebt, liebt das Kind. Und ich denke, das ist eine schöne Sache, weil dann können Mütter eine Liebe holen, die das Kind dann benutzt, die das Beste ist, oder? Liebe ist ein Mittel. Aber wir können es immer nur von einer Person holen. Und die erste Person ist die Mama. Aber der Mensch liebt mit der Liebe der Mutter. Dann fängt er und liebt und lernt auch von der Liebe des Vaters lieben. Und dann und liebt mit der Liebe, die er von anderen holt. Aber er ist sich dessen nicht bewusst. Er denkt, es ist seine Liebe. Nein, es ist seine Tat. Ich liebe. So wie ich esse. Aber was esse ich? Was ich produziert habe? Oder nicht? Nein, ich esse nicht, was ich produziert habe. Ich esse das, was der Apfelbaum produziert hat. Aber ich esse. So, ich liebe. Aber ich liebe mit der Liebe, von wo ich geholt habe. Und das ist das, was wir lernen müssen, dass wir auf Geistesebene uns so verhalten, wie wir es gelernt haben. Das Mittel, das uns trägt, ist das, was wir irgendwo geholt haben. Das ist entscheidend, dass wir es verstehen. Dass wir verstehen, dass die Taten sind alle unsere. Ja? Aber das Mittel haben wir irgendwo geholt. Und unsere Taten zeugen sehr häufig davon, dass wir unzufrieden sind mit dem, was wir holen. Ja? Unzufriedenheit führt zu schönen Taten? Ja oder nein? Unzufriedenheit führt zu nicht guten Taten. So, deshalb, wenn ein Mensch in seiner Not nach Liebe immer hungrig bleibt, geht es ihm nicht gut. So, deshalb müssen wir für unsere Beziehungen im Erwachsenenalter eine Lösung finden. Wir haben alle, denke ich mal, mehr oder weniger, aufgrund der schwierigen Zeiten, ja, ein mehr oder weniger schwieriges Elternhaus gehabt. Ja? Und ich habe ein schwieriges Elternhaus gehabt. Habe mich nicht freuen können an einer glücklichen, zufriedenen, nicht depressiven Mutter. Und muss ich aber heute so bleiben? Ja, muss ich heute in meinem Verhältnis zu meiner Mutter traurig sein oder kann ich glücklich sein, trotz des schwierigen Kindheit und Jugendzeit und dann später Heiratszeit. Ihr kennt ja meine Geschichte und all diesen Sachen. So denke ich, deshalb ist es so entscheidend, dass wir nicht schauen, was war, sondern schauen, was können wir aufgrund dessen, was jetzt da ist, tun. Weil die Gesetzmäßigkeit ist da und wir können sie nutzen. Und wir können alle unsere Beziehungen, wir werden ja sehen, auch die anderen Beziehungen, Ehe und so weiter, so machen, so nutzen, dass sie uns Freude machen und unserem ganzen Körper gesund sind. Aber dafür müssen wir wissen, wofür wir sie haben. Ja? Und wir haben unsere Beziehungen nicht, dass wir etwas von ihnen nehmen, sondern dass wir etwas geben. Aber wir wollen morgen sehen, welche Möglichkeiten aufgrund dieser Gesetzmäßigkeit eine Mutter hat. Die Rolle der Mutter für das Kind. Das heißt, wie kann eine Mutter auf ihr Kind wirken? Für seine geistige und körperliche Entwicklung, sodass das Beste daraus kommt. Und ich denke, jede Mutter will das Beste aus ihrem Kind machen, oder nicht? Weiß man aber die Gesetzmäßigkeit nicht, weiß man nicht, wie man es tun soll. Da war eine Frage. Es wird ein bisschen schwierig, wenn wir, die Frage war, habt ihr sie alle verstanden? Das heißt, dass das Kind dann hasst. Schaut, deshalb beschäftige ich mich ja.
Es nimmt nicht, was die Mutter gibt.
Ja, es nimmt. Es Nein, ja sicherlich. Die Mutter kann auch, weiß nicht, ob es man sagen kann, Mutter gibt Hass. Ich denke, das ist die Not der Mutter, die sich da ausdrückt. Ich weiß es nicht. Ich würde das nicht so. Wir beurteilen das ja, die Mutter gibt Hass, aber ich glaube nicht, dass eine Mutter Hass gibt. Das ist schwer für mich nachzuvollziehen, weil ich denke, jede Mutter will von Instinkt aus das Beste für ihr Kind. Ja, also. Dass es Ausnahmen gibt, davon möge sein, aber lasst uns doch, jede Mutter tut das Beste, das, was sie weiß, am besten ist. Und der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir verstehen, dass wir es noch besser machen können oder dass wir die Gesetzmäßigkeit verstehen. Und sicherlich ist das etwas, womit ich mich auch beschäftige. Ich habe ja auch nicht alle Fragen noch im konkreten Weise. Was ist es denn, was letztendlich das Kind übernimmt, weil es, die Liebe ist ja natürlich ein Lernprozess, aber es ist auch etwas, was Kraft gibt im Leben. Und ich will natürlich wissen, was ist es, was das Kind umsetzt? Ja, wenn ich zum Beispiel, ich kann es aus meiner Erfahrung so sehen, harmoniebedürftig bin. Ja, und mein Bruder ist Gerechtigkeitsbedürfnis als erstes. So, wachse ich in einer dysharmonischen Familie auf, werde ich wahrscheinlich viel stärker beteiligt sein an der ganzen Geschichte, weil mir Harmonie das Wichtigste ist. Der andere, der um die Gerechtigkeit das Erste geht, der mag dann nicht so tangiert sein, weil gerechte Menschen sind nicht unbedingt an erster Stelle, haben sie die Harmonie. Ja? So, deshalb weiß ich nicht, wie. Versteht, die Bedürfnisschwelle ist unterschiedlich. Aber ich versuche deshalb nur das Prinzip. Ich kann es konkret nicht erklären, wie es tatsächlich funktioniert und wie es aufgenommen wird. Ich kann den Prozess nicht erklären, aber ich kann nur sehen, dass der Zusammenhang da ist. Und ich weiß, dass auf geistiger Ebene wir eine Information nutzen, die nicht von uns kommt, die müssen wir irgendwo genommen haben. Ja, wir müssen sie irgendwo genommen haben. Ob das dann die Mutter ist oder wo auch immer wir sie holen. Ja, das Kind geht in den Kindergarten und kommt mit Worten nach Hause. Ja, wo hat es sie hochgeholt? Oder, ja, das holt sie ja irgendwo. Es holt, sie saugt die ganze Zeit. Aber es kommt nicht aus seinem Kopf. Es hat es irgendwo geholt und gibt es weiter. Ja. So, das war mir heute Abend wichtig, dass wir diese Gesetzmäßigkeit wissen. Wir lieben heute. Jeder Mensch liebt und äußert eine Information, aber die ist nicht die, die er aus sich herausgeholt hat. Ja, welche auch immer sie ist. Er holt sie von irgendwo her. Deshalb ist die Quelle das Wichtigste, oder? Woher ich hole, ist das Wichtigste. Weil die Quelle bestimmt ja dann automatisch, was ich gebe. Und der Mensch ist dir aber nicht bewusst, wie wichtig das ist. Er ist sich nicht bewusst, dass er nicht aus sich heraus die Dinge tut. Er denkt, er tut es aus sich heraus. Wir denken alle, wir lieben mit der eigenen Liebe. Lasst uns mit diesem Gedanken nach Hause gehen. Ich liebe mit der Liebe, die ich irgendwo hole. Wie auch immer das aussieht, ob das Harmonie ist, ob das Gerechtigkeit ist, ob das, ja, Freiheit ist, was auch immer das geistige Komponente ist. Ich gebe etwas, was ich gelernt habe. Die Bibel spricht das sehr deutlich aus. Was hast du, was du nicht bekommen hast? Ja, was hast du, was gibst du, wer bist du, sagt Paulus im Korintherbrief. Vielleicht lesen wir es, weil es geht um diese Diskussion. Ist mein ersten Korinther 4. Denn wer hat dich, Vers 7, denn wer hat dich vorgezogen, was hast du aber, das du nicht empfangen hast? So du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn, als ob du es nicht empfangen hättest? So versteht ihr, wir denken, wir lieben mit der eigenen Liebe. Aber wir haben diese Liebe ja nur irgendwo genommen und wir rühmen uns, wir denken, ah, ich tue etwas für dich. Dann wisst ihr, das, was wir tun, haben wir irgendwo die Kraft dafür genommen. Deshalb gibt es keinen Ruhm im Menschen von dem, was er selber tut. Weil er muss es irgendwoher vorher geholt haben. Ja, keiner ist etwas, kann also sich sein eigenes Sprit holen, also produzieren. Er holt es und gibt es weiter. Ich denke, ich kann das, habe ich jetzt zum Haufen mal wiederholt, ich hoffe, es ist jetzt drin. Und wenn nicht, dann.
Könnte man ja fast so gerade sagen, also meine Mutter liebt dich. Ich, meine Mutter liebt dich. Weil wenn man es von da genommen hat. Also wenn ich Gott als bewusst Quelle.
Nein, ich muss etwas tun, was ich irgendwo gelernt habe. Ja, irgendwo muss ich es geholt haben. Ja, was hast du, was du nicht empfangen hast? Was, deine ganze Weisheit, ist die dein? Hast du sie herausgeholt? Ja? Hast du es produziert oder hast du sie irgendwo geholt? Also was rühmst du dich? Du hast es doch irgendwo genommen. Versteht ihr, damit gäbe es nie einen Grund, dass sich jemand aufstellt und sagt, oh, ich bin klüger wie du. Weil die Klugheit habe ich ja irgendwo her. Also ist sie nicht mein. Was tue ich nur? Ich nutze sie nur. Ja, ich bin nur ein Gefäß. Ja. So, das ist das Allerwichtigste, dass wir lernen, dass wir auch auf geistlicher Ebene Kanäle sind, keine Produzenten. Wir sind nur Verarbeiter. Ja, schön. Gut. So.
Noch eine Bemerkung zur Rolle des Vaters. Wie ist das, wenn ein Vater sich sehr intensiv mit seinem Sohn, mein Kind, beschäftigt? Von den ersten Tagen windeln und alles macht, spielen kann er natürlich nicht, aber auch viele Stunden das Kind sowohl in der Wohnung als auch unterwegs in so einem Tragetuch rumträgt. Also eine ganz enge Beziehung damit aufbaut.
Das ist, denke ich, gut. Ja. Nur der Vater, was ich sagen will, die Antenne zum Vater ist nicht da beim Kind, weil es kennt es nicht. Ja, Mütter sind deshalb Mütter. Weil die Antenne ist da. Aber wir kommen zur Rolle des Vaters am dritten Abend.
Und das Kind ist jetzt fast anderthalb Jahre alt und die Mutter geht von einem Tag auf den anderen jetzt arbeiten, ist 10 Stunden außer Haus. Und der Vater betreut das Kind jetzt. Sehr intensiv, aber
ja.
Kann das eben auch zu so einer
Ich denke, wir werden einen Mangel erkennen. Ja, denke, wir werden einen Mangel im Kind sehen. Früher oder später. Ja, aber früher oder später. Ja, die Naturgesetze oder das, was ich beobachtet habe, aber es sind auch in den Elternbüchern geschrieben, steht, dass man das Kind von der Mutter die ersten 7 bis 8 Jahre nicht trennen sollte. Auf mehrere Stunden, vielleicht mal gelegentlich. Ja. Aber auch das ist etwas, weil wir dieses Gesetz des Nehmens nicht kennen. Versteht ihr, wenn die Quelle nicht da ist, das werden wir noch sehen, dann kann ich ja nicht nehmen. Oder? Die Quelle ist nicht da, kann ich nicht nehmen. Also muss ich das verstehen. Wollen wir Schluss machen? Oder? Also er kann auch viel für das Kind tun. Wir werden ja sehen am dritten Abend, was der Vater alles tun kann. Er spielt eine wesentliche Rolle. Also nicht denkt, die Väter haben keine Rolle bei der Kindererziehung. Aber in dieser ersten Phase der Kindheit ist die Mutter der Ansprechpartner. Da ist sie, ja, weil es ein Nehmen, ein Holen ist, das unbewusst ist.
Eine letzte Frage, vielleicht kommst du da auch morgen noch zu sprechen. Was passiert, wenn die Mutter das Kind als Liebesquelle nutzen möchte?
Nun,
ist das gesund?
Nun, da kommen wir dann noch hin. Ja. Okay. Sozusagen es ist auch etwas, was man sich nicht Rechenschaft gibt, ja, was man tut. Aber auch das ist etwas, was wir besprechen werden in den nächsten Abenden. Okay? Ja?
Das hört sich jetzt wirklich so an, als ob der Mensch glücklich sein kann, wenn er diese Liebe eben aufnehmen kann, die irgendwo zur Verfügung stellt. Ich bin aber ganz fest davon überzeugt, dass der Mensch, genauso sehr das braucht, um glücklich zu sein, eben Liebe zu geben. Wenn ich jetzt ein glückliches Kind bin, aber im Erwachsenen-Dasein diese Liebe nie weitergeben kann, und ich glaube eben doch, ich kann sie weitergeben, dann glaube ich, dass man kein glücklicher Mensch sein kann. Und da fehlt mir irgendwo der...
Ja, ich denke, das ist das, was ich schon selbstverständlich voraussetze, weil wir haben das letzte Mal immer auf das Geben uns konzentriert.
Ah, okay.
Ja, das heißt, ich kann nichts nehmen, was ich nicht gebe.
Okay.
Ja, ich kann vielleicht schon zurückhalten, aber es geht nicht. Immer nur das Geben füttert mich. Ja, das heißt, ich muss aufnehmen, aber was meinen Körper füttert, ist, wenn ich liebe. Wenn ich diese Liebe ausübe. Nicht, wenn ich sie aufnehme. Aber der Geist muss sie aufnehmen. So, der Magen nimmt sie auf, aber erst wenn er sie an den Körper weitergibt, kommt sie im Körper an und tut was. So muss der Geist lieben, damit sein Körper versorgt ist. Und er liebt ja auch. Nur wenn er aus der Liebesquelle holt, die nicht befriedigend ist, dann liebt er halt nicht richtig und dann kommt an den Zeller nicht die richtige Liebe an.
Also das Geben gehört in
Leben. Das Geben ist nehmen, um zu geben. Das ist ein Gesetz. Ja, das habt ihr ja hier unten. Nehmen, um zu geben. Das Geben ist das Entscheidende. Aber ich kann natürlich nichts geben, wenn ich nichts genommen habe. Ja. Und wisst ihr, beim Essen hier wissen wir, dass wir nehmen müssen, um zu geben. Weil wir tun es ja nur in den Magen und der gibt es dann weiter an den ganzen Körper. Und, aber beim Geist denken wir hier, wir nehmen nicht. Ja, das ist der dunkle, das Problem unseres Lebens. Deshalb denken wir, wir lieben mit meiner Liebe, ich tue es aus mir heraus, ich bin klug, ich bin talentiert, ich bin, ja, so der Mensch denkt, er hat den eigenen, er hat Bedürfnisse, er hat Neigungen, aber er hat keinen Sprit. Ja? Er nimmt den, um zu geben. Das Geben füttert, das Geben ist das Entscheidende. Ja? Aber ich muss natürlich davor nehmen. Nur das Nehmen, das ist uns nicht bewusst. Okay? Deshalb habe ich das jetzt so heute Abend versucht klarzumachen am Kind-Mutter-Beziehung, dass das Kind nimmt. Siehst du? Also, doch. Nicht später. Ja, das ist uns sehr unbewusst, Kinder. Und alle nehmen wir als erstes. Und das, was wir letztendlich geben, ist ein Beweis von dem, mehr oder weniger, was wir genommen oder nicht genommen haben. Ja, wo wir uns auch blockiert haben. So, ihr seht, es ist viel Verantwortung da, letztendlich. Ja, die wächst und morgen wollen wir dann über die Verantwortung sprechen oder wie ein Kind wie die Rolle der Mutter fürs Kind gedacht ist. Und ich denke, es ist hilfreich. Es ist ein schwieriges Thema. Ich sage euch das nicht. Ich habe lange gezögert, bis ich angefangen habe, darüber zu sprechen. Aber ich versuche es nach Möglichkeit so einfach wie möglich zu erklären, weil ich möchte weder Gewissensbisse ausüben, noch dass sich jemand schlecht fühlt. Ich möchte einfach, dass wir das Prinzip kennen, um etwas zu verändern zu können für heute, nicht für gestern. Ja? So, das ist das Ziel, weil ich denke, die Gesetzmäßigkeit ist so, ob ich sie nun weiß oder nicht. Aber das Wissen darüber ist eine Hilfe. Also für mich ist es eine Hilfe, dass ich weiß, wie es funktioniert. Also ich kann deshalb meinen Patienten, denke ich mal, indirekt helfen, indem ich ihnen sage, schauen Sie, hier ist das Problem, erledigen Sie das, dann wird das andere gut. Ja, so. Okay, danke fürs Zuhören.